Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Seit über einem Jahr sorgt in Montenegro ein Religionsgesetz für Aufruhr, sorgt für massenhafte Proteste gegen die Regierung, hat auch den Wahlkampf beeinflusst, der in diesem Jahr stattfand. Worum geht es bei diesem Gesetz, das eigentlich das Wort Religionsfreiheit im Namen trägt? Es geht um Besitztümer, vor allem Grundstücke, und es geht auch um die Frage, welche Kirche ist die wahre Kirche des Landes? Denn ein Land, zwei orthodoxe Kirchen, das ist streng genommen eigentlich nicht möglich, kommt aber in der orthodoxen Welt trotzdem vor. Zum Beispiel in der Ukraine, zum Beispiel aber eben auch in Montenegro, wo wie in vielen anderen orthodox geprägten Ländern auch heute das Weihnachtsfest beginnt. Über das umstrittene Gesetz, das das Parlament des Landes nun beschlossen hat, sprechen wir in dieser Sendung. Zuerst aber schauen wir auf ein Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird. Ein bemerkenswertes Jubiläum, aber eines, auf das viele mit gemischten Gefühlen schauen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im Jahr 321, also vor 1700 Jahren, da wandte sich der Rat einer Stadt namens Colonia Claudia Ara Agrippinensium an den römischen Kaiser Konstantin. Denn die Ratsmitglieder dieser Stadt, besser bekannt als Köln, die wollten von ihm wissen, dürfen sie auch Juden zum Dienst im Rat verpflichten. Und der Kaiser, der fand die Angelegenheit offenbar so wichtig, dass er zügig ein Dekret erließ, das dann für das ganze römische Reich galt. Und ja, Juden sollten ebenfalls verpflichtet werden können. Dieses Dekret von 321, das ist der erste schriftliche Beleg für jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschland. Und nicht nur das, offenbar war zu Beginn des 4. Jahrhunderts diese jüdische Gemeinde in Köln schon so groß, dass man in der Stadt deren Rechte und Pflichten klären wollte. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, ein Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird, aber ein schwieriges Jubiläum aufgrund der Geschichte, aber auch aufgrund einer Gegenwart, in der antisemitische Stereotype wieder auf die Straße getragen werden. Christian Röth hat Stimmen zu diesem nicht ganz einfachen Jubiläum deutsch-jüdischer Geschichte eingesammelt.
Schma Israel, Adonai Eloheinu.
Ben Salomo, ein jüdischer Rapper aus Berlin, singt das Schma Israel, einen wichtigen Text aus der Tora. Darin heißt es: Höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Eine moderne Variante des jüdischen Bekenntnisses zum einen Gott. Dieses Bekenntnis sprechen Jüdinnen und Juden hier, wo heute Deutschland ist, schon seit sehr langer Zeit. Seit 1700 Jahren. Mindestens.
Ja, es ist schon beeindruckend, dass wir es verbrieft haben, dass seit dem Jahr 321 es jüdisches Leben in Deutschland gibt, 700 Jahre bevor es Deutschland als solches, als Begrifflichkeit überhaupt gibt.
Sagt Julien Chaim-Sousson, orthodoxer Rabbiner in Frankfurt am Main. Für das Jahr 321 belegt ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin, dass damals Juden in der römischen Stadt lebten, die heute Köln heißt. Doch Julien Chaim-Sousson blickt mit gemischten Gefühlen auf das Jubiläum, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
Bei Jubiläum denkt man ja eigentlich an Jubeln. Und so ein bisschen ist natürlich immer auch ein komisches Erinnern. Wenn wir an 1700 Jahre jüdische Geschichte denken, dann gab es eben einfach ganz viele Anlässe, auch traurig zu sein oder auch schlimme Dinge in der Geschichte zu erleben. Pogrome, Juden hatten keine gleichen Rechte. Das Mittelalter ist geprägt von Verleumdung, Vertreibung, Ermordungen. Und dann schließlich bis hin in die Shoah. Das heißt, es gibt immer auch diese negative Seite.
Wir merken immer wieder, wenn wir versuchen, zum Beispiel ganz schlicht und ergreifend unsere Internetseite mit Fotos zu bestücken, dass man dann immer wieder bei Grabsteinen landet.
Sagt auch Susanne Talabadon. Sie ist Professorin für Judaistik an der Universität Bamberg.
Wir sind auf der einen Seite große Fans der jüdischen Grabsteine, aber auf der anderen Seite, wenn man immer wieder Grabsteine als lebendige Zeugen, und das sind sie ja, des Judentums vor 1933 abbilden muss, dann ist das auf der einen Seite eine total traurige Sache und auf der anderen Seite eine total wichtige Sache. Also wir leben da eigentlich in einem Paradox, was einen manchmal so ein bisschen zerreißt.
Für Susanne Talabadon ist das Jubiläum ein schwieriger Spagat. Zum einen die Schrecken der deutsch-jüdischen Geschichte nicht zu übergehen, zum anderen das Judentum aber auch als lebendigen Teil der deutschen Geschichte zu würdigen.
Die erste Falle ist, dass man das als ständige Verfolgungs- und Leidensgeschichte darstellt. Über die meiste Zeit gab es eben ein relativ friedfertiges Nebeneinander her der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und das zweite Problem ist, dass sehr häufig pauschalisiert dargestellt wird. Und die Lebensverhältnisse und auch die Verfolgungsgeschichte waren eben regional und lokal total unterschiedlich. Dass man also die Verhältnisse meinetwegen von Würzburg auf Bamberg überträgt oder die Verhältnisse von Köln auf Trier überträgt oder von Mainz auf Speyer, das funktioniert nicht.
Susanne Talabadon wünscht sich für das Jubiläumsjahr einen differenzierten Blick auf das jüdische Leben in Deutschland früher und heute. Dass es hier und heute trotz allem noch und wieder ein lebendiges Judentum gibt, das nennt Julia Chaim-Susson ein Wunder.
Ein Wunder, über das wir uns auch freuen sollten und das dann gebührend auch tatsächlich würdigen.
In der Geschichte des Judentums in Deutschland gäbe es vieles, was im Jubiläum gewürdigt werden sollte, sagt der orthodoxe Rabbiner. Denn deutsche Juden wirkten oft über deutsche Grenzen hinaus, waren weltweit einflussreich.
Überall auf der Welt gibt es Menschen, die große Bibelkommentatoren, die hier in Deutschland gewirkt haben, zitieren bis heute unter anderem Rashi, also ein Rabbiner, der eigentlich aus Frankreich stammte, aber hier in Worms gewirkt hat. Es gibt den Rabbi Gershon Meor Hagolah, der unter anderem das Briefgeheimnis im 11. Jahrhundert verschriftlicht hat und auch die Monogamie für europäisches Judentum eingeführt hat und ähnliches mehr.
Durch Entwicklungen in Deutschland seien das konservativere und das orthodoxe Judentum wesentlich mitgeprägt worden.
Es gibt Juden der ganzen Welt, die auch gerne über Frankfurt beispielsweise extra fliegen, damit sie hier die Gräber von berühmten frommen Rabbinern besuchen können. Also da gibt es zum Beispiel den Baal Shem Tov von Michelstadt oder aber auch den Rabbiner Hirsch, der Begründer der Neo-Orthodoxie.
Und auch das liberale Judentum hat wichtige Wurzeln in Deutschland, im Harz, in Hamburg, in Berlin. Diese zunächst deutsche Bewegung hat vieles im Judentum grundlegend reformiert. Vom Umgang mit den Geboten über den Gottesdienst bis hin zu den Geschlechterrollen. Heute ist das liberale Judentum in vielen Ländern der Welt verbreitet.
Die Reformbewegung ist ja in Deutschland entstanden, die jüdische Reformbewegung. Anfang des 19. Jahrhunderts war ja auch der Versuch zu sagen, wir sind gute Deutsche, aber wir unterscheiden uns nur in der Religion. Also wir sind aber Teil dieses deutschen Volkes. Und diese Haltung führt dazu, dass über 100.000 Juden im Ersten Weltkrieg kämpfen, 10.000 davon freiwillig. Also dieses Gefühl, man will deutsch sein, man möchte dazugehören. Ich würde das als sozusagen eine einseitige Liebeserklärung bezeichnen.
Ich lebe schon eine Ewigkeit in diesem Land, das Land, für das sich Djeduschka entschieden hat. Ich war noch klein, wurde nicht gefragt, von der gemeinsamen Geschichte habe ich nichts geahnt.
Auch der Rapper Ben Salomo hat ein Lied beigesteuert zum Jubiläum. Es heißt Djeduschka, auf Deutsch Großvater. Ben Salomo heißt mit bürgerlichem Namen Jonathan Kalmanowitsch. Er wurde in Israel geboren und kam als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Deutschland, wo sein Großvater lebte.
Wie viele Mahnmale braucht es noch, bis uns die letzte Träne aus den Augen tropft? Jüdisches Leben, genau genommen, Synagogen, Museen, wie ausgestopft.
Man muss ja ganz klar sagen, also es gibt in Deutschland mehr Synagogen, die zu Museen umfunktioniert wurden, als Synagogen, wo tatsächlich lebendiges Judentum stattfindet.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das ist für Ben Salomo deshalb nicht wirklich ein Grund zur Freude.
Genauso ist es halt auch mit diesen ganzen Stolpersteinen, die wir auf dem Boden finden oder eben unzählige denkmalgeschützte Friedhöfe. Da ist halt einfach wirklich ein Aspekt dabei, der mich dazu führt, sehr kritisch diese Sache zu betrachten, wenn man da so hört, jüdisches Leben, es erblüht. Was ist das denn für ein Erblühen, wenn jüdische Kindergärten und Synagogen eigentlich nicht stattfinden können, ohne dass es Polizeischutz gibt?
Oder hinter schusssicherem Panzerglas, bereit für den Nächsten, der einen Anschlag plant. Warten auf das nächste Massaker, als Israel Kritik getan,
Das darf man ja.
Die Deutsche Mehrheitsgesellschaft muss einiges noch an sich arbeiten, damit wirklich echt jüdisches Leben hier eine Chance hat, auch außerhalb dieser Ghetto-Mauern und Zäunen zu existieren. Und das ist natürlich eine traurige Bilanz, die man ziehen muss, wenn man auch noch diese Geschichte hat, die Deutschland hat.
Der Duschka, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde je missbraucht. Deshalb warst du niemals hier zu Hause. Seit 1700 Jahren nicht, ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Enkel fragen, Sabale, wie war's in den Kindertagen? Dann werde ich meinen Enkeln sagen, nie wieder lassen wir uns verjagen.
Seit 1700 Jahren hier zu Hause. Und zugleich auch nicht zu Hause, singt Ben Salomo. Es ist eine zerrissene Bilanz zu 1700 Jahren Judentum in dem Gebiet, das heute Deutschland heißt.
Es wäre für mich ein Erfolg, wenn wir sagen könnten eines Tages, dass es normal ist, als Jude in Deutschland zu leben, dass man ein normales Leben führen kann.
André Kovac ist leitender Geschäftsführer des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Der Verein organisiert das Jubiläum mit hunderten Veranstaltungen. Ein Erfolg des Jubiläumsjahres wäre es für André Kovac,
dass jüdisches Leben einfach respektiert wird, dass man weiß, was sind jüdische Feiertage und dass man eine gewisse Empathie entwickelt hat füreinander. Einfach Normalität im Zusammenleben. Wenn wir dazu beitragen könnten, das wäre schon ein Riesenerfolg des Festjahres.
Deshalb wollen André Kovac und sein Team auch viele Veranstaltungen organisieren, bei denen sich jüdische und nichtjüdische Menschen begegnen können, etwa an jüdischen Feiertagen.
So dass Barrieren abgebaut werden und Ängste abgebaut werden und Mystiken abgebaut werden, die vielleicht Menschen haben, wenn es um jüdische Feiertage geht, wenn es um die jüdische Religion geht.
Wegen der Corona-Pandemie sind solche Begegnungen zunächst wohl nur online möglich. Aber André Kovac und seine Mitstreiter hoffen, dass sie im September ein echtes analoges Fest feiern können. Sie nennen es Sukkot XXL, das größte Laubhüttenfest der Welt.
Wir erinnern an den Auszug aus Ägypten, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Art Erntedankfest.
Sukkot, also das Laubhüttenfest, hat ja auch eine Botschaft, die sich nicht nur auf jüdische Befindlichkeiten oder jüdische Erfahrungen beschränkt, sondern die generelle Gefährdung des menschlichen Lebens, die Abhängigkeit voneinander und von der Natur, die ja also auch in diesem Laubhüttenfest mit drinsteckt, ist ja eine Botschaft, die man über die Grenzen der jüdischen Denominationen hinaus ganz gut vermitteln kann.
Findet auch Susanne Talabador, Judaistik-Professorin aus Bamberg. Wenn über 100 jüdische Gemeinden im September Laubhütten bauen und sie öffnen, auch für nichtjüdische Gäste, dann ist das also eine Einladung. Eine Einladung an die Menschen in Deutschland, das Judentum besser kennenzulernen und sich mit einer Religion vertraut zu machen, die es hier seit mittlerweile 1700 Jahren gibt.
Ein Erfolg wäre aus meiner Sicht das Jubiläum dann, wenn es dazu beiträgt, dass jüdische Werte, jüdisches Verständnis auch der Historie in die Gegenwart und in die Zukunft wirkt,
sagt der orthodoxe Rabbiner Julien Chaim Sousson.
Und wenn wir das schaffen, wenn wir dieses Jubiläum nutzen, um das als Auftrag zu verstehen, das Miteinander, ja, eine Gesellschaft zu bauen, zu schaffen, in der wir die nächsten 1700 Jahre gemeinsam gestalten können, in ja eben nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz und Freude über das Anderssein. Ich glaube, dann hat das Jubiläum was gebracht.
Vor 1700 Jahren wurde zum ersten Mal schriftlich jüdisches Leben in Deutschland belegt. Ein schwieriges Jubiläum. Christian Röthe hat dazu Stimmen eingesammelt.
Thank you.
Zwei orthodoxe Kirchen gibt es in Montenegro. Da ist einmal die serbisch-orthodoxe Kirche mit Sitz in Belgrad und das Erzbistum bzw. die Metropolie Montenegro ist ein Teil von ihr. Dann gibt es aber noch die montenegrinisch-orthodoxe Kirche mit Hauptsitz in Montenegro selbst. Und der Streit, welche von beiden ist eigentlich die legitime orthodoxe Kirche im Land, der ist im Prinzip entschieden. Denn der weit überwiegende Teil der gläubigen Christen im Land bekennt sich zur serbisch-orthodoxen Kirche. Und auch der Rest der orthodoxen Welt sieht es so und erkennt die Konkurrenzkirche gar nicht an. Die montenegrinisch-orthodoxe Kirche, die würde also allenfalls ein Schattendasein fristen, wenn da nicht die Politik wäre. Denn die sieht in dieser rein montenegrinischen Kirche durchaus eine Art nationales Projekt, das sie zu fördern versucht und eben seit über einem Jahr mit diesem umstrittenen Religionsgesetz für Wirbel sorgt. Ein Gesetz, von dem Kritiker glauben, dass damit die serbisch-orthodoxe Kirche im Land enteignet werden soll. Das Gesetz wurde nun vor kurzem beschlossen im Parlament, allerdings unter einer neuen Regierung, die erst wenige Wochen im Amt ist und mit weitreichenden Änderungen. Und in dieser neuen Fassung ist ein besonders kritischer Passus gestrichen worden. Soweit, so gut also, könnte man sagen. Nur dass wiederum der Staatspräsident des Landes, Milo Djukanovic, ein besonders eifriger Verfechter der montenegrinischen Kirche, das Gesetz bislang nicht unterschreiben will. Also die Gemengelage in Montenegro ist kompliziert. Wir wollen es jetzt ein bisschen entwirren im Gespräch mit Thomas Bremer, katholischer Theologe und Ostkirchenexperte an der Uni Münster. Herr Bremer, hallo, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Also der Präsident Milo Djukanovic, er will das Gesetz bislang nicht unterschreiben. Ist damit der gesellschaftliche Frieden mit diesem nun veränderten Gesetz, ist der damit schon wieder brüchig?
Ja, ich würde gar nicht einmal sagen, dass das Gesetz einen gesellschaftlichen Frieden gebracht hat, sondern die Situation der Kirchen spiegelt sehr deutlich die Situation im Lande wider, nämlich die Spaltung eigentlich der Gesellschaft zwischen denjenigen, die für eine stärkere Anlehnung an Serbien sind, sich selber zum Teil auch als Serben verstehen und bezeichnen, und diejenigen, die sagen, sie seien Montenegriner, das sei etwas anderes als Serben und die eben eine Stärkung ihrer montenegrinischen Identität haben wollen. Und die Kirche oder der Streit um die Kirchen ist sozusagen eines der Felder, auf dem diese Auseinandersetzung geführt wird.
Was war denn überhaupt die Motivation dann ursprünglich für dieses Gesetzesvorhaben, was in der ursprünglichen Fassung ja vom Europarat unter anderem gerügt wurde?
Die Passagen des Gesetzes, die so strittig waren, sagten aus, dass Gebäude und Immobilien, die vor 1918, das war, als das Fürstentum Montenegro seine Selbstständigkeit verloren hat und sich in den neu entstehenden Staat Jugoslawien eingegliedert hat, dass also die aus vor dieser Zeit stammenden Gebäude, für die es keinen Eigentumsnachweis gibt, dem Staat gehören sollten. Und das betrifft eben viele Klöster und Kirchen, die die serbische orthodoxe Kirche in Montenegro benutzt. Und es hätte zumindest die Möglichkeit bestanden, dass sie dann tatsächlich enteignet worden wäre, beziehungsweise dass der Staat einzelne dieser, vor allem die wichtigen, symbolträchtigen Gebäude der montenegrinischen orthodoxen Kirche zur Verfügung gestellt hätte.
Also war das ein bewusster Versuch, die serbische orthodoxe Kirche im Land zu schwächen, zugunsten der eben anderen, der montenegrinischen orthodoxen Kirche?
Es wäre zumindest ein Instrument gewesen, mit dem man das sehr einfach hätte machen können. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass die serbische orthodoxe Kirche sehr stark dagegen protestiert hat.
Da wird ja wie so oft bei solchen Debatten historisch argumentiert. Und das Argument der montenegrinischen Kirche, das ist ja folgendermaßen, da wurde die autokephale montenegrinisch-orthodoxe Kirche 1920 in eine andere Kirche integriert, eben in die serbisch-orthodoxe Kirche. Kurze Zeit, nachdem das Königreich Montenegro ein Teil von Jugoslawien wurde. Jugoslawien, das gibt es jetzt nicht mehr. Die einzelnen Teile haben sich bewegt in Richtung nationale Souveränität. Damit wäre ja eigentlich die Wiederherstellung einer autokephalen montenegrinischen Kirche nur konsequent historisch gesehen, oder?
Das hat viele verschiedene Aspekte. Zunächst mal, weil Sie angefangen haben mit der Frage, ob man das historisch lösen könne oder ob man das, also mit der Tatsache, dass alle historisch argumentieren. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, irgendeinen Zeitpunkt, jetzt zum Beispiel 1920 oder 1918 oder irgendeinen anderen Zeitpunkt zu nehmen und zu sagen, wir gehen jetzt zu diesem Zustand zurück, sondern wir sind im Jahr 2021 und man muss aus diesem Jahr anfangen, eine Lösung zu suchen und eine Lösung zu finden. Im Jahr 1920 hat das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel, der Patriarch, der also der erste unter Gleichrangigen innerhalb der Orthodoxie ist, einen sogenannten Tomos, also eine Urkunde, ausgestellt, mit der die serbische orthodoxe Kirche autokephal geworden ist, selbstständig geworden ist. Und das Gebiet, das der Jurisdiktion der serbischen orthodoxen Kirche unterstellt wurde damals, umfasste eben den Bereich des damaligen Königreichs Jugoslawien, das ungefähr deckungsgleich ist mit dem späteren sozialistischen Republik Jugoslawien. Der ökumenische Patriarch hat vor einiger Zeit erklärt, dass das ökumenische Patriarchat sich daran halten werde und dass es niemals eine montenegrinische Kirche anerkennen werde, weil Montenegro eben zum Territorium der serbischen orthodoxen Kirche gehört. Ob man jetzt für jeden Staat eine eigene autokephale Kirche gründen soll, das ist eine strittige und innerhalb der orthodoxen Theologie auch unklare Frage. Die Auseinandersetzungen haben wir ganz ähnlich in der Ukraine, wo sie zu einem großen Konflikt vor 2 Jahren geführt haben. Und auf dem Gebiet des früheren Jugoslawien gibt es einen etwas anders gelagerten, aber doch irgendwo auch ähnlichen Fall in der Republik Nordmakedonien.
Die Anhänger des Staatsoberhaupts, also von Milo Djukanovic, sagen ja, dass jetzt die Unabhängigkeit des Landes gefährdet sei, eben weil die Rolle der serbisch-orthodoxen Kirche im Land immer noch sehr stark ist und wohl auch stark bleiben wird. Spielen denn solche Äußerungen tatsächlich eine ernstzunehmende Rolle in der öffentlichen Debatte?
Also in der Debatte, glaube ich, spielen sie schon eine gewisse Rolle, aber ich glaube, dass sie sachlich nicht begründet sind. Also sogar die serbische orthodoxe Kirche, der unlängst verstorbene Patriarch, hat gesagt, dass die Serben natürlich anerkennen, dass es Montenegro als einen eigenen unabhängigen Staat gibt. Manche finden das vielleicht nicht gut oder sind damit nicht zufrieden, aber man erkennt das eben an. Und die beiden Staaten haben ja auch diplomatische Beziehungen und sind eben zwei benachbarte Staaten, die sich ähnlich sind, die eine sehr ähnliche Sprache oder vielleicht sogar dieselbe Sprache sprechen, aber die eben zwei verschiedene Staatsgebilde sind. Und das wird, glaube ich, durch die Gründung einer Kirche nicht stärker oder schwächer werden. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die montenegrinische orthodoxe Kirche auch in kirchlicher Hinsicht sehr kritisch zu betrachten ist, weil sie eben ein Gebilde ist, das vor allem von national bewussten montenegrinischen Intellektuellen geschaffen worden ist, nach wie vor sehr wenig Gläubige, auch sehr wenig Priester hat und vor allem aber keine kanonische Hierarchie hat. Das heißt, der Bischof dieser Kirche ist jemand, der bei verschiedenen anderen orthodoxen Kirchen Priester war und dann jeweils im Unfrieden dort Abschied genommen hat und wahrscheinlich nie eine gültige Bischofsweihe bekommen hat. Das ist ein großer Unterschied auch zur Ukraine. Aus innerkirchlicher und aus kanonischer Perspektive kann man das eigentlich nicht als, sagen, normale, gültige orthodoxe Kirche anerkennen.
Und darüber hinaus scheint es aber doch so zu sein, dass die Gesellschaft Montenegros oder sagen wir die gläubigen Christen in Montenegro an dieser Stelle für diesen Versuch der Instrumentalisierung der Kirche nicht empfänglich sind bislang, richtig?
Ja, also wir haben keine ganz genauen Zahlen, aber nach den Zahlen, die es gibt, ist es so eben, dass der weitaus größere Teil der Gläubigen zur serbischen orthodoxen Kirche hält und dass sogar ein großer Teil der Anhänger von Djukanovic, also die Leute, die eher für die montenegrinische politische und staatliche Option sind, dass viele von denen dennoch die serbische orthodoxe Kirche als die legitime und richtige Kirche im Land betrachten.
Ist nicht die serbisch-orthodoxe Kirche, die ja dann wirklich eben Mitglieder auf beiden Seiten der Grenzen hat, möglicherweise auch eben eine Institution, die auch vermitteln kann, auch diplomatisch, politisch vermitteln kann zwischen eben den beiden Staaten, Serbien und Montenegro?
Ich kann mir vorstellen, dass die serbische orthodoxe Kirche unter der neuen Regierung eine etwas stärkere Rolle im Land spielen wird. Ob sie allerdings eine diplomatische und politische Rolle im Sinne einer Vermittlung zwischen beiden Staaten und beiden Gesellschaften spielen kann und spielen will, weiß ich nicht so, weil sie doch sehr stark immer eben den religiösen Aspekt betont und nicht den politischen. Aber es wird sicher sozusagen als einigendes oder vielleicht auch tatsächlich versöhnendes Band zwischen beiden Ländern eine gewisse Rolle spielen können, dass es eben ein und dieselbe Kirche ist, der die meisten Menschen in beiden Ländern angehören.
Warum ist eigentlich die orthodoxe Welt grundsätzlich anfällig für, ich sage jetzt mal, solche Versuche von identitätspolitischen Instrumentalisierungen? Die Ukraine ist ja dann auch ein gutes Beispiel für.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass die orthodoxe Welt da so stark anfällig sei, weil es ja andere orthodoxen Kirchen gibt, bei denen das überhaupt nicht der Fall ist. Also wenn wir zum Beispiel die alten Patriarchate angucken, die Kirchen von Antiochien, von Konstantinopel habe ich schon genannt, von Antiochien, von Jerusalem, von Alexandrien, die sind ja nicht Nationalkirchen, wie also etwa die bulgarische oder die rumänische, sondern ihr Gebiet umfasst viele, viele Staaten. Also im Fall des Patriarchats von Alexandria ist es ganz Afrika mit vielen Bistümern in den meisten afrikanischen Ländern. Das ist nicht notwendig eine Eigenschaft der Orthodoxie. Und andererseits gibt es ja auch katholische und in geringerem Maße evangelische Ortskirchen, wo das sehr stark ist. Also wenn Sie etwa an die starke Bedeutung des Katholizismus für die Nationenbildung und für die Erhaltung der Nation in Irland oder in Polen oder auch in Kroatien, wenn man sich das ansieht, dann sieht man, dass das nicht sozusagen ein Privileg der Orthodoxie ist, sondern dass das in anderen Kirchen auch so vorkommt.
zwei orthodoxe Kirchen in Montenegro und ein umstrittenes Religionsgesetz. Das war im Gespräch Thomas Bremer, katholischer Theologe und Ostkirchenexperte an der Uni Münster. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es erstmal wie immer die Nachrichten und dann wie jeden Mittwoch die Länderzeit. Und das Thema dort heute: Herausforderung im neuen Jahr. Wie kann das Impfen gegen Corona gelingen? Und Sie können sich an dieser Sendung wie immer beteiligen mit Fragen, Anregungen, Ideen. Und zwar unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.